Willkommen zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Sie hören die Nachrichten. Insgesamt 27 Soldaten, die in der tschechischen Anti-ABC-Waffeneinheit in Kuwait stationiert waren, haben offiziell darum angesucht, vorzeitig die Heimreise antreten zu dürfen. Dies gab Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík am Montag in Kuwait bekannt, wo er zuvor mit seinem dortigen Amtskollegen zu Gesprächen zusammengetroffen war. Der Minister hatte den Soldaten im Zusammenhang mit der Irak-Krise den Abbruch ihres Aufenthalts in der Golfregion angeboten. Gleichzeitig merkte er an, dass es aufgrund der ausreichenden Zahl von Neubewerbungen kein Problem sei, die heimreisenden Soldaten zu ersetzen, die für ihre Entscheidung vor allem familiäre Gründe angegeben hatten. Die tschechische Anti-ABC-Waffeneinheit in Kuwait, die derzeit 250 Mann zählt, soll bis Ende Januar um 100 Spezialisten verstärkt werden und sich an einer eventuellen Militäraktion gegen den Irak beteiligen. Die Christdemokratische Partei Tschechiens, KDU-CSL, wird bei der auf Freitag angesetzten zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen aller Voraussicht nach die Senatorin Jaroslava Moserova unterstützen, sollte diese wie geplant tatsächlich von einer Gruppe von Senatoren nominiert werden. Dies gab der Vizevorsitzende der Partei, Jan Kassal, bekannt. Die Stimmen aller Abgeordneten und Senatoren der KDU-CSL sind Moserova jedoch nicht sicher, da die Wahl voraussichtlich in geheimer Abstimmung erfolgen wird. Der tschechische Präsident Sozialdemokraten und Václav Klaus von der Demokratischen Bürgerpartei die dritte Kandidatin für das Amt des tschechischen Staatsoberhauptes. Die Bewerbungsfrist für Kandidaten läuft heute um Mitternacht ab. Der Kandidat der Sozialdemokratischen Partei Tschechiens für die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen, Ex-Premier Miloš Zeman, ist von seinem Landsitz in Vysočina nach Prag gereist und hat heute das Büro von Jitka Kupčova, der Vizevorsitzenden des Abgeordnetenhauses, bezogen. Von dort aus will Zeman ab sofort bei den Gesetzgebern beider Parlamentskammern um Stimmen werben und sich auf die Wahl am kommenden Freitag vorbereiten. Gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK betonte Zeman, dass er nicht vorhabe, im Falle eines Scheiterns der zweiten Runde auch in einer eventuellen Direktwahl durch das Volk zu kandidieren. Ob er jedoch in einer eventuellen dritten Runde im Parlament wieder als Kandidat zur Verfügung stehen würde, ließ Zeman offen. Zum Abschluss die Wetteraussichten. Am Mittwoch wird es in Tschechien bedeckt sein. Im Tagesverlauf ist auch mit Regenfällen und teilweise mit gefrierendem Regen zu rechnen. In höheren Lagen könnte es auch schneien. Tageshöchsttemperaturen 1 bis 5 Grad, in 1000 Metern Höhe um 0 Grad. Wind aus südlicher Richtung mit bis zu 6 Metern pro Sekunde. Soweit die Meldungen. Durch das weitere Programm führt sie Jitka Mladková.
Tagesecho.
Der tschechische Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík besuchte am Montag die tschechische Anti-ABC-Waffeneinheit in Kuwait, deren Personalstand auf Beschluss des Parlaments Ende Januar aufgestockt werden soll. Fehler des tschechischen Statistischen Amtes haben für Wirbel gesorgt. Mittlerweile gibt es das erste Köpferollen. Das sind zwei Hauptthemen in unserem Tagesecho. Außerdem blicken wir noch einmal auf den Abschiedsbesuch des tschechischen Präsidenten Václav Havel in Deutschland zurück. In nahezu allen Medien der Welt nimmt die Irak-Krise derzeit eine explizite Stellung ein. Bei TV-Kanälen kann man sehen, wie der Aufmarsch der US-Truppen voranschreitet. In Radios und Printmedien werden wiederholt die Aussagen führender Politiker zitiert, die nichts Gutes verheißen. Die Kriegsgefahr im Irak wächst. Das spüren auch die in Kuwait stationierten Soldaten der tschechischen Anti-ABC-Waffeneinheit, denen ihr Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík am Montag einen Besuch abstattete. Mit welchen Konsequenzen? Dazu mehr von Lothar Martin.
Seit September letzten Jahres ist eine tschechische Einheit mit rund 250 Anti-ABC-Waffenspezialisten im US-amerikanischen Stützpunkt Camp Doha in Kuwait stationiert. Im Rahmen der Operation Enduring Freedom sollte sie den US-Truppen zunächst bis Ende Dezember und danach bis Ende März hilfreich zur Seite stehen. Doch weil die Vereinigten Staaten keinen Hehl aus ihren Absichten machen, das Regime von Iraks Diktator Saddam Hussein unbedingt und daher auch mit Waffengewalt stürzen zu wollen, sollten sich die tschechischen Spezialisten nun auch für einen direkten Kriegseinsatz bereithalten. Eine neue Situation, die die Spannung unter den in Kuwait stationierten Soldaten noch einmal ansteigen ließ. Daher machte sich Tschechiens Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík am Montag auch höchstpersönlich auf den Weg, um sich von der Moral der Truppe vor Ort ein Bild zu machen. Und Tvrdík bot an, dass all diejenigen, die sich aus irgendwelchen Gründen nicht zu 100% in der Lage fühlen, den möglichen Kriegseinsatz zu bestehen, vorzeitig in die Heimat zurückkehren zu können. 27 Soldaten nahmen dieses Angebot an, von denen 7 sogleich mit der Maschine des Ministers die Heimreise antraten. Dies ist eine etwas ungewöhnliche Maßnahme, aber der Kampfeinsatz ist auch eine außerordentlich schwierige Aktion, bewertete der tschechische Befehlshaber für Logistik in Kuwait, Miroslav Matej, das Angebot des Ministers. Warum gleich 27 Soldaten davon Gebrauch machten, dazu erklärte der Psychologe und Sprecher der Anti-ABC-Waffeneinheit Major Ludek Lavička in einem Telefonat für Radio Prag.
Jedná se o to, že jsme zde již pátý měsíc nasazení v operaci Enduring Freedom, plníme speciální odborné úkoly.
Es geht darum, dass wir schon den 5. Monat bei der Operation Enduring Freedom im Einsatz sind und dabei spezielle Fachausgaben erfüllen, die uns unser Mandat auferlegt. Und selbstverständlich hat die Situation, wie sie sich in der Region um uns herum entwickelt hat, dazu die klimatischen Bedingungen und gleichzeitig ein psychischer Druck von Seiten der Familienangehörigen Einfluss auf die Psyche der Soldaten. Das bedeutet, dass unsere Soldaten alles sehr intensiv durchleben, das, was zu Hause in ihren Familien passiert und alles, was um uns herum in Kuwait geschieht. Von einer Krisenspannung kann jedoch nicht die Rede sein, sondern vielmehr davon, dass wir seit September letzten Jahres dauerhaft unter erhöhten Anforderungen im Einsatz sind.
Der allerorten viel diskutierte mögliche Krieg im Irak hat also schon längst seine ersten psychischen Spuren hinterlassen. Ein Grund mehr für alle Politiker, das Wohl und Wehe einer solchen Vernichtungsaktion noch einmal gründlichst zu überdenken.
Der Druck auf die Chefin des tschechischen Statistischen Amtes, Maria Bohata, ist weiter angewachsen. Sowohl Politiker als auch Ökonomen sind sich darin einig, dass der am Freitag bekannt gewordene grobe Fehler ihres Amtes ein zwingender Grund für ihren Rücktritt sei. Dazu Dagmar Keberlova mit weiteren Einzelheiten.
Wie wir bereits am Montag im Tagesecho informiert haben, ist dem tschechischen Statistischen Amt ein grober Fehler in der Außenhandelsbilanz unterlaufen. Bei einer Revision zeigte sich am vergangenen Donnerstag, dass das Defizit der tschechischen Außenhandelsbilanz um 40 Milliarden Kronen niedriger ist als bisher angegeben. Der tschechische Premier Wladimír Špidla ist der Meinung, dass Maria Bohata für diesen Fehler die Verantwortung trage und daher zurücktreten sollte. Maria Bohata hat dies jedoch abgelehnt.
Selbstverständlich ist der Fehler sehr unangenehm und mir tut es sehr leid. Aber Fehler passieren bei jeder Tätigkeit und wichtig ist, wie man sich zu ihrer Beseitigung stellt. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen angenommen, damit sich etwas Ähnliches nicht wiederholen kann.
Mit diesen Worten will die Leiterin der Statistikbehörde den Politikern und vor allem den von diesen Zahlen abhängigen Ökonomen versichern, dass sich der Fehler nicht wiederholen werde. 2 verantwortlichen Mitarbeitern ihres Amtes sind bereits gekündigt worden. Des Weiteren hat sich Maria Bohata einen Fachexperten aus dem Europäischen Statistischen Amt bestellt, der eine grundlegende Studie durchführen soll. Erst wenn diese feststellen sollte, dass das tschechische Statistische Amt nicht in der richtigen Art und Weise vorgegangen ist, will die Behördenchefin daraus ihre Konsequenzen ziehen. Die Ökonomen glauben allerdings nicht, dass die durchgeführten personellen Änderungen eine Garantie dafür seien, dass sich solche Fehler nicht wiederholen werden. So ist zum Beispiel die Chefökonomin der Volksbank Markéta Šichtařová der Meinung, dass auch die Angaben über die Höhe des Bruttoinlandsproduktes ungenau sein können.
Ich denke, dass das Statistische Amt ein Embargo über weitere Informationen verhängen sollte, bis hundertprozentig sichergestellt ist, dass die neuen Zahlen richtig sind. Denn ansonsten riskiert das Amt, dass es das Vertrauen absolut verlieren wird.
Auch der Chefökonom der Raiffeisenbank und ehemalige Finanzminister Pavel Mertlík meint, dass die Chefin des Statistischen Amtes, deren Person auch die Wahrnehmung Tschechiens im Ausland beeinflusse, nach solch einem Fehler nicht weiter im Amt verweilen sollte. Eine Premier Wladimír Špidla nahestehende ungenannte Person, die von der Tageszeitung Hospodářské noviny am Dienstag zitiert wird, gab an, dass Premier Špidla mit seinem Appell Bohata die Chance gegeben hatte, würdig abzutreten. Wenn sie dies nicht von allein tun werde, werde die Regierung bereits am Mittwoch einen Vorschlag zu ihrer Abberufung vorlegen. Der Chef des tschechischen Statistischen Amtes wird auf Vorschlag der Regierung durch den Staatspräsidenten berufen.
Musik. viel wurde im Vorfeld der letzten Deutschlandreise von Václav Havel darüber spekuliert, ob sich der Präsident am Ende seiner Amtszeit noch einmal zu der Vertreibung der Sudetendeutschen und den sogenannten Beneš-Dekreten äußern würde, die besonders im vergangenen Jahr für so viele Turbulenzen im tschechisch-deutschen Verhältnis sorgten. Er hat es getan. Mehr dazu erfahren Sie im folgenden Bericht von Silja Schultheis, die Václav Havel am Freitag während seines Berlin-Besuchs begleitet hat.
Bereits seine erste Auslandsreise als damals noch tschechoslowakischer Präsident hatte ihn nach Berlin geführt, erinnerte sich Václav Havel am Freitagabend im Berliner Schloss Bellevue, wo sich auf Einladung von Bundespräsident Johannes Rau 70 prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur versammelt hatten. Einer seiner ersten Lektionen für das Präsidentsein habe er von dem damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker erhalten. Mit seinem jetzigen Besuch habe sich für ihn auch innerlich ein Kreis geschlossen, so Havel.
Vždycky jsem si rovněž myslel, že jedním ze základních pilířů našeho dobrého postavení v Evropě a ve světě.
Ich habe immer geglaubt, dass eine gute Beziehung zu Deutschland einer der Grundpfeiler unserer guten Stellung in Europa und in der Welt sowie unserer guten Beziehung zu uns selbst ist.
Je dobrý vztah s Německem.
Aus dieser Überzeugung heraus hatte Havel bereits 1990 als erster Politiker überhaupt die Vertreibung bedauert und sogar angeregt, den Vertriebenen eine doppelte Staatsbürgerschaft anzubieten. In Tschechien war er mit dieser Geste auf harsche Kritik gestoßen, in Deutschland verpuffte diese Anregung damals und wurde weder von maßgeblichen Politikern aufgegriffen noch von den Sudetendeutschen selbst gewürdigt. Heute, so hatte Havel zwar im Vorfeld seines Besuches angekündigt, sei die Zeit der großen Gesten vorbei. Dennoch äußerte sich der Präsident am Freitag zu dem heiklen Thema nach Jahren noch einmal mit Worten, die an Klarheit nichts zu wünschen übrig ließen, und sagte an die Tschechen gewandt:
A že bychom měli umět ve vlastním zájmu.
Ich habe immer geglaubt, dass wir auch im eigenen Interesse fähig sein sollten, nicht nur die moderne deutsche Geschichte und das von deutschen Boten hervorgegangene Böse zu reflektieren, sondern auch unsere eigene Geschichte und die grausamen Handlungen, die wir, wenn auch als Antwort auf die grausamen Handlungen anderer, selbst begingen.
Byť jako odpověď na kruté věci spáchané jinými dopouštěli.
Er sei zuversichtlich, so Havel weiter, dass die Tschechische Republik früher oder später auch in ihrer kritischen historischen Selbstreflexion noch weiter fortschreiten werde. Es bestehe heute kein Grund mehr zu Befürchtungen, dass ausgesprochene Wahrheiten, wie immer sie auch sein mögen, missbraucht werden. Bundespräsident Rau würdigte Václav Havel als großen Europäer, der in Deutschland so populär sei wie kaum ein anderer ausländischer Politiker.
Das hat bestimmt auch damit zu tun, dass Sie mehr sind als ein Politiker. Als Schriftsteller sind Sie hart mit den Machthabern des kommunistischen Regimes in Ihrem Land ins Gericht gegangen. Sie wurden ein Stachel im Fleisch des Totalitarismus. Ihre im Gefängnis geschriebenen Briefe an Olga gehören zu den eindrücklichsten und bewegendsten Stücken Widerstandsliteratur, die ich kenne. Sie waren der Katalysator für den Prozess der Veränderungen, der sich wie ein Flächenbrand auf alle Staaten des früheren Ostblocks ausbreitete und der zum Kollaps des politischen und gesellschaftlichen Systems dieser Länder führte.
Beim Thema Václav Havel bleiben wir auch im folgenden Beitrag. Am Mikrofon ist Martin Ježek.
Václav Havel, dessen Amtszeit in wenigen Tagen zu Ende geht, hat zunächst als tschechoslowakischer und dann als tschechischer Präsident die Meinung der Öffentlichkeit in der deutschen Frage stark und positiv beeinflusst. Er war es auch, der sich als erster für das Unrecht der Vertreibung entschuldigt hat. Jan Hon, der lange Zeit Mitglied des Büros des Präsidenten war, erzählt, wobei Václav Havel seiner Meinung nach die Wurzeln für die Beschäftigung mit den deutsch-tschechischen Beziehungen zu suchen sind.
Už řadu let se v Dissentu diskutovala ta otázka.
Über mehrere Jahre hinweg ist diese Frage bereits im Dissidentenmilieu diskutiert worden. Mit den Beziehungen zu Deutschland musste man etwas machen. Nicht nur deswegen, weil die diplomatischen Beziehungen problematisch waren. Es war auch wichtig, dass die Gesellschaft in den eigenen historischen Spiegel schauen musste. Nicht nur im Kontext der Reichsdeutschen, sondern auch der ehemaligen deutschen Mitbürger.
Das Thema der Vertreibung der Sudetendeutschen war während der 13-jährigen Amtszeit von Václav Havel stets präsent.
Havel hatte hier eine idealistische, ja moralistische Ansicht.
Donedávna se k odsunu stavil jako k věci, která jako taková byla.
Die Vertreibung sieht er als Unrecht, als moralisch falsche Tat. Faktisch hat sie zunächst nur die deutschen Bürger betroffen, aber im breiteren Sinne war sie für die ganze Gesellschaft negativ. So hat er das verstanden und stets verteidigt.
Gerade dies wurde hierzulande von vielen Menschen kritisiert und Havel hat sich auch für die Vertreibung als erster entschuldigt.
Já si myslím, že to byl bezesporu konstruktivní krok, že to byl pozitivní krok, přesto, že...
Das war unbestritten ein konstruktiver Schritt, ein positiver Schritt, obwohl er bei Politikern und Öffentlichkeit auf Widerstand stieß. Es ist sogar bekannt, dass ein von der Okkupation Betroffener deshalb einen Hungerstreik begann. Havel ist aber nur seiner Meinung gefolgt, dass man in Wahrheit leben soll. Das war die Grundlage für seine Ansichten.
Tento postoj, který vlastně Havel opíral o svoje principiální stanovisko, že je třeba žít v pravdě.
Eine Weltpremiere steht am Dienstagabend auf dem Programm der Prager Staatsoper. Nach der Konzertaufführung, die im Juni letzten Jahres in Berlin stattfand, wird nun das Werk des zeitgenössischen tschechischen Jazzmans und Komponisten Emil Wiklicki, Oraj Asmat, der Ackermann und der Tod, als Kammeroper auf der Bühne uraufgeführt. Als Grundlage für das Libretto diente das größte epische Werk der frühhumanistischen deutschsprachigen Literatur aus Böhmen, der Ackermann aus Böhmen. Von Johannes von Teppel. Ein Streitgespräch über den Sinn des Lebens und des Todes, das um 1400 geschrieben wurde. Die Oper ist auf Initiative des Theaterregisseurs, Dramatikers und Schauspielers Dušan Robert Bořízek entstanden. Markéta Maurová hat ihn ans Mikrofon gebeten.
Die Staatsoper in Prag bringt dieser Tage die Uraufführung der Oper Der Ackermann aus Böhmen oder auf Tschechisch Oraj a Smrt. Sie haben das Libretto zu dieser Oper geschrieben, auch die Regie geführt. Es ist aber nicht Ihr erstes Treffen mit dem Werk von Johann von Teppel. Sie haben schon vor einigen Jahren eine Bühnenaufführung vorbereitet. Ist dieses Werk Ihr Lebensthema oder wie sind Sie mit diesem Werk in Kontakt gekommen?
Also mein Lebensthema, also jeder Mensch wird mit solchen Sachen konfrontiert. Das geht auch an Ihnen nicht vorbei. Deswegen, also wäre sehr pathetisch klingen, wenn ich sagen würde, also jetzt ist das mein Lebensthema. Sie haben richtig erwähnt, es gibt also mehrere Versionen. Es gibt ein Einakter und es gibt ein Melodram, eine Form des Schauspiels mit Gesänge und Musik. Eigentlich bin ich mehr als 25 Jahre mit solchem Thema konfrontiert und beschäftigt und ich muss Ihnen ehrlich gestehen, dass man, umso mehr man sich mit dem Thema befasst, umso mehr man wird mehr gefördert. Das heißt also, es gibt nicht mal einen Tag, wo man sich mit solchen Sachen nicht beschäftigt und umso mehr Sie das anschneiden, umso mehr wird der Tod sichtbar. Wissen Sie, das ist es. Und ich glaube, dass gerade in heutiger Zeit, wo alles so schnelllebig und wo alles im Grunde genommen also kommerziell ausgerichtet ist, ist solch ein Thema kein Wagnis, sondern ein Angebot an alle.
Das Libretto wurde dem Komponisten Emir Wiklicki angeboten. Dieser unterteilte es in 10 Bilder, wobei die erste Hälfte durch ein Faschingsfest, die zweite durch einen Hexensabbat dominiert wird. Die Oper wurde als Kammeroper für zwei Solisten, einen dramatischen Mezzosopran in der Figur des Todes und einen Tenor als Ackermann sowie den Chor gestaltet. So, und das war das letzte Thema in unserem heutigen Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Im nun folgenden Themenkaleidoskop, liebe Freunde, stellen wir Ihnen das Deutsch-Tschechische Forum der Frauen vor, das seit mehreren Jahren aktiv ist. Zuletzt veranstalteten seine Akteurinnen, beispielsweise in Liberec-Reichenberg, eine öffentliche Diskussion über die Benesch-Dekrete. Sila Schultheis hat diese Gelegenheit genutzt. Ingrid Lottenburger, die deutsche Vorsitzende des Frauenforums, ein wenig über die Entstehung, die Ziele ihrer Organisation zu befragen.
Frau Lautenburger, wären Sie so nett, vielleicht erst unseren Hörern nochmal zu sagen, was ist eigentlich das Deutsch-Tschechische Forum der Frauen? Was für eine Idee steht dahinter und was sind Ihre Schwerpunkte?
Gut, also die Idee war, meine politische Idee war von Anfang an zu sagen, wir müssen irgendetwas tun, um die Verabschiedung der gemeinsamen Erklärung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik zu beschleunigen. Ich habe das unter meinen politischen Freundinnen immer verteilt, diese Information, und es hat sich ergeben, dass eine Freundin von mir, eine politische Freundin von mir, im Auftrag der Helsinki Citizen Assembly in Prag war und hat dort eine Frau getroffen, die Hanna Klimischowa geheißen hat. Hanna Klimischowa deshalb geheißen hat, weil sie leider an Krebs gestorben ist. Hanna Klimischowa hatte die Idee, dass wir ein tschechisch-deutsches, deutsch-tschechisches Frauenforum gründen und zu versöhnenden Konferenzen zusammenkommen. Wir sind auf diese Idee sofort eingegangen und haben 1996 in Bonn die erste große Versöhnungskonferenz gemacht zwischen deutschen und tschechischen Frauen. Und zwar haben wir diese Konferenz auf der inhaltlich auf der Ebene gemacht, die dann auch zu einem späteren Zeitpunkt wichtiger Bestandteil der gemeinsamen Erklärung zwischen der deutschen und der tschechischen Regierung geworden ist. Es war eine emotional sehr anstrengende Konferenz. Das war das erste Mal. Es war auch für mich das erste Mal, dass ich mit tschechischen Frauen über die gemeinsame und nicht gemeinsame Geschichte diskutiert habe. Und wir sind mit der Absicht auseinandergegangen, ein Forum zu gründen, in dem wir also sehr, sehr regelmäßig zusammenkommen und gemeinsam die nächsten Schritte beschließen.
Welche Impulse, glauben Sie, können oder sind von Frauen ausgegangen, die vielleicht die Männer nicht hätten bringen können?
Ja, ich denke, der weibliche Standpunkt war, dass es keinen Sinn hat, uns gegenseitig Unrecht, das auf beiden Seiten erfolgt ist, vorzuwerfen, ohne sich wirklich auf die Zukunft vorzubereiten. Dann habe ich immer noch mit meiner Freundin Vera die große Meinungsverschiedenheit, was denn nun eigentlich Feminismus bedeutet. Sie betont immer wieder, sie wäre keine Feministin, und wobei sie mir die Antwort schuldig bleibt, was sie denn unter Feminismus versteht. Ich denke, dass diese 40 Jahre, wie die Tschechen immer sagen, kommunistische Zeit, dass diese 40 Jahre der kommunistischen Zeit die Menschen in der Lande doch sehr geprägt haben. Sie sind sehr zurückhaltend. Ich habe das auch an Schülern gemerkt. Ich hatte auch bei mir zu Hause ein Vierteljahr eine tschechische Schülerin hier aus Liberec, die bei mir in die Schule gegangen ist. Sie hatte große Schwierigkeiten der Umgewöhnung, dass in die Positionen, sie hat das Recht, Fragen zu stellen, welche Fragen auch immer. Und auch nochmal, es ist richtig, dass die Entwicklung in Westdeutschland und damit natürlich auch in Westberlin ganz anders gelaufen ist als die Entwicklung hier in der Tschechischen Republik und auch in der DDR, wobei auch Tschechische Republik und DDR höchst unterschiedlich sind. Wir haben aber, oder ich persönlich habe aber immer wieder festgestellt, wenn man sich über die Vorurteile und über Vokabeln hinweg bewegt, findet man immer eine gemeinsame Basis, auf der man gemeinsam Politik machen kann.
Was sind denn Ihre Schwerpunkte? Können Sie vielleicht ein paar Projekte nennen, außer den Konferenzen, die Sie gemacht haben?
Naja, unsere Schwerpunkte schlagen sich schon in diesen öffentlichen Veranstaltungen nieder. Ich denke, dass wir sowohl mit der Peking-Konferenz in Prag als auch mit der Agenda-Konferenz hier in Liberec dann schon einen wesentlichen Schritt in die Zukunft hinein gemacht haben. Und diese Konferenzen, die also sich ganz speziell auf das Brückenbauen zwischen den Deutschen und den Tschechen bezogen, dann ein Stück weit hinter uns gelassen haben. Es steht ja auch fest, dass die Politik in Deutschland zum großen Teil, aber ganz wesentlich hier in der Tschechischen Republik von Männern gemacht wird. Und insofern ist es wichtig, dass auf so einem Podium, auch dann, wenn die Frauen die Veranstalter sind und Veranstalterinnen sind und die Organisatorinnen sind, Männer ihre Meinung äußern zu den Fakten, die sie auch selber zu einem großen Teil zukünftig zu vertreten haben und in der Vergangenheit auch vertreten haben und nicht wir Frauen. wieder die Trümmer aus der Erde ziehen sollen.
Wie sieht es mit der Resonanz aus auf ein solches deutsch-tschechisches Frauenforum? Wie fühlen Sie sich in anderen deutsch-tschechischen Verbänden, Organisationen integriert? Wie reagiert man da auf Ihre Initiativen?
Also ich denke, dass einige von den Frauen hier in Tschechien, an der Spitze natürlich Vera Vohlilalova und einige Frauen bei uns in Deutschland, an dieses Vorbehalt gewöhnt sind. An diesen Vorbehalt gewöhnt sind, auf den wir stoßen, wenn wir ein Frauenforum haben. Wir betonen zwar auch immer wieder, dass wir für Männer offen sind. Wir haben auch ein zahlendes Mitglied, das ein männliches Wesen ist. Ich denke, wir haben in diesen letzten Jahren eine große Resonanz gefunden in der Öffentlichkeit, auch in der politischen Öffentlichkeit. Wir sind mit unserem Programm und mit unseren Positionen großes Verständnis und vor allen Dingen auch darauf gestoßen, dass sie merken, dass wir uns nicht drücken um politisch wichtige Themen und versuchen, in dem Sinne der gemeinsamen Arbeit und der gemeinsamen Zukunft in Europa diese abzuarbeiten.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Soweit das Themenkaleidoskop und wir sind damit am Ende unserer Sendung angelangt. Im Namen aller, die Sie für Sie, liebe Freunde, vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6 055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a v Jižní Americe a na frekvenci 9435 kHz v Jižní Americe a